Liebe Zuseher, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Schicksale auf 1. In unserer heutigen Sendung geht es um den Widerstand. Es kostet oft Kraft und Mut, sein Gesicht zu zeigen, sich zu positionieren. Aber es kostet mitunter auch enorm viel Geld und bedroht die Existenz. So ergeht es meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist Gastronom und im Widerstand seit der ersten Stunde. Viele bekannte Gesichter hat Tobias Fink schon bewirtet. Sein Restaurant bezeichnet er liebevoll als Begegnungsstätte für die Friedens- und Freiheitsbewegung. Nun ist seine Existenz bedroht. Ich spreche heute mit ihm über seine Situation, seinen Mut und seine Ausdauer. Ich bin nun per Zoom mit Tobias Fink verbunden. Herr Fink, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja ein Gastronom im Widerstand. Kann man das so sagen?
Ja, also ich mag den Begriff im Widerstand nur begrenzt. Wir sind im Widerstand, was die Maskenpflicht betrifft. Wir sind im Widerstand, was Kinderimpfung betrifft. Wir sind vor allen Dingen im Widerstand, was die Kinder betrifft. Letztendlich stehen wir aber für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft und wir stehen fest auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. Das heißt, wir möchten unser deutsches Grundgesetz zurück mit ohne Wenn und Aber. Widerstand klingt für viele Menschen einfach auch schon so ein bisschen, Mensch, die wollen Gewalt, die wollen einen Umbruch. Nein, möchten wir nicht. Wir möchten zu dem Stand von 2019 zurück.
Das waren gute einleitende Worte. Herr Fink, stellen Sie sich kurz einmal selber vor. Sie haben ja ein Restaurant.
Genau. Mein Name ist Tobias Fink. Ich bin Küchenmeister. Ich habe einen Betrieb in der Pfalz, in Annweiler. Ich beschäftige 3 Mitarbeiter für meinen Betrieb gemeinsam mit meiner Frau. Wir hatten eigentlich bis hier diese, sagen wir mal, Pandemie begonnen ist, hatten wir ein sehr gut funktionierendes Lokal. Es haben sich auch viele Politiker, Bundestagsabgeordnete, auch zum Teil Ministerpräsidenten gerne bei uns eingekehrt, haben sich auch liebend gerne mit mir fotografieren lassen. All diese Bilder werden Sie heute nicht mehr im Netz finden. Da wurde die größte Mühe gegeben, um sämtliche Kontakte zu mir nicht mehr recherchierbar zu machen.
Das heißt, da sind wir wieder bei dem Begriff im Widerstand, weil das so negativ behaftet ist.
Genau. Also wir haben natürlich von Anfang an, sage ich mal, haben wir diese Spielchen nur so weit betrieben, wie wir es mussten. Ich sage immer, das, was wir getan haben, hätte auch jeder andere Gastronom machen können. Das heißt, wir waren als Gastronom verpflichtet, unsere Gäste zu fragen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir schriftlich gemacht. Ich bin als Gastronom nicht berechtigt, Ausweise, Dokumente einzusehen. Das heißt, wenn meine Gäste mir unterschreiben und mir jetzt nicht unbedingt Donald Duck oder Angela Merkel eintragen, habe ich keinen Grund anzuzweifeln, dass das auch diese Personen sind. Genauso hatten wir von Anfang an ein Schild draußen, dass wir davon ausgehen, dass Menschen, die ohne Maske unser Lokal betreten, dieses aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Und genau das hätte auch jeder andere Gastronom machen können. Es ist für mich erschreckend, dass ich wirklich, muss ich sagen, ich kenne nur einen Gastronom im Karlsruher Bereich. Das ist, kann man ohne Schleichwerbung zu machen, der Platzhirsch, der genauso gehandelt hat wie ich. Alle anderen Gastronomen haben mitgemacht. Und oft auch den Gehorsam auf die Spitze getrieben. Das heißt, sie haben viele Dinge umgesetzt, die zum Teil noch gar nicht nötig waren. Ich muss auch sagen, Ich habe es einleitend gesagt, wir stehen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Das heißt, wir haben in dem Moment, wo die 2G-Regelung kam, haben wir unser Lokal geschlossen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen diskriminiert. Wir stellen uns einfach mal vor, im Jahr 2018 hätte ich ein Schild bei mir außen angebracht, HIV-positive Menschen werden hier nicht bedient. Das hätte einen Aufschrei durch die ganze Republik gegeben. Und jetzt schreibt mir der Staat vor, ich soll gesunde Menschen aus meinem Lokal ausschließen. Dazu war ich nicht bereit. Natürlich, ja, man muss dann auch mit den Konsequenzen leben. Wir sind wahrscheinlich das einzige Lokal in Deutschland, das kein Kurzarbeitergeld für diese Zeit bekommen hat. Das heißt, aufgrund dessen, dass wir freiwillig unser Lokal geschlossen haben, haben wir kein Kurzarbeitergeld bekommen für unsere 3 Mitarbeiter. Es waren ungefähr eine Zeit von 3,5 Monaten. Da kann sich dann mal jeder ausrechnen, was das für einen Verlust für uns bedeutet hat. Es war auch so, dass wir unseren Mitarbeitern von Anfang an gesagt haben, wir gleichen den Lohn zur Kurzarbeit inklusive Trinkgeldgarantie, gleichen wir aus. Natürlich muss ich offen und ehrlich gestehen, ich habe im März 2020 niemals damit gerechnet, dass wir uns im Jahr 2022 immer noch mit diesem Thema beschäftigen müssen.
Also Sie hatten an ein Ende gehofft, früher?
Ich bin schwer davon ausgegangen, dass das Ganze 2-3 Monate geht und spätestens dann dieser Wahnsinn hier aufhört.
Weil Sie gerade angesprochen haben, finanzielle Einbußen. Also Sie haben ja jetzt mittlerweile enorme finanzielle Einbußen einstecken müssen.
Natürlich.
Ja. Regionale Gäste sind ja offenbar auch ausgeblieben durch diese eigentlich Negativschlagzeilen, oder?
Genau. Es ist natürlich auch so, dass hier Politik und Medien zusammenspielen. Das heißt, wir haben eine größere Demonstration in der nächstgrößeren Stadt in Landau veranstaltet und ab dem Moment hat uns die regionale Zeitung, die allerdings über mehrere 10 Kilometer auch vertrieben wird, im Schnitt jeden zweiten, dritten Tag mit einer vollen halben Seite bedacht. Und da wurden natürlich, dazu kam, dass ich damals, als der Bodo mit seinem Bus unterwegs war, mit dem Wolfgang Greulich und dem Samuel und dem Ralf Ludwig, habe ich damals dem Oberbürgermeister schriftlich attestiert, dass er weder Demokrat noch Christ ist, nachdem er sich gebrüstet hat, dass diese Demonstration nicht hat stattfinden können und dass seine getroffenen Maßnahmen mehr Menschen töten werden, als das Virus es jemals vermocht hätte. Daraufhin hat dann die Rheinpfalz natürlich Sonderartikel gebracht. Tobias Fink behauptet, Dr. Thomas Hirsch, Oberbürgermeister von Landau, tötet Menschen. Das habe ich niemals so gesagt und das war auch niemals meine Intention. Aber das ist das Übliche, was wir von der Mainstream-Presse kennen. Es wird dann einfach etwas weggelassen. Und das ist natürlich dann auch für die Menschen, die so etwas lesen und den Hintergrund nicht kennen, ist das natürlich unglaublich schwierig, überhaupt mal den Sachverhalt zu erkennen. Ich habe jetzt vorgestern auch diesbezüglich von einem Anwalt eine Abmahnung bekommen, von der Rheinpfalz, von dieser örtlichen Zeitung, weil ich diese Artikel mit einem Kommentar veröffentlicht habe, wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung. Wenn dem so ist und wenn das rechtlich, tatsächlich so ist, dass ich ihre Urheberrechte verletzt habe, werde ich natürlich für den Schaden aufkommen. Ich freue mich natürlich, dass wir Medien, Rechtler und Anwälte haben, die sich diesen Fall annehmen und wir werden das Ganze gerichtlich überprüfen lassen.
Weil Sie sagten vorher, Bodo Schiffmann, war bei Ihnen auch zu Gast. Sie sind
Ja,
nicht der
natürlich.
einzige Bekannte, also Sie sind ja offenbar eben unter den Corona-Maßnahmen-Kritikern ein Bekannter und eben ein bekanntes Restaurant. Sagen Sie einmal überhaupt, wie heißt Ihr Restaurant, wo kann man es finden?
Das ist das Restaurant Reiberle in Annweiler, 76855, wer das vielleicht mal googeln möchte. Da haben wir natürlich diesbezüglich auch viele Angriffe erlebt. Das heißt, auch auf unserer Facebook-Seite, die heißt Küchengeister, los geht's, findet man aber auch unter Reiberle. Wir hatten über fast 10 Jahre immer eine 5,0 als Bewertung und haben es oder beziehungsweise bezahlte, ich würde sie jetzt mal als Trolle bezeichnen, haben es geschafft, innerhalb von 24 Stunden mit Tausenden von Bewertungen unser Lokal auf eine 1 zu bringen bei Facebook. Dort haben wir jetzt einfach die Bewertungsfunktion abgestellt. Bei Google war es ähnlich. Da haben wir es dann auch geschafft. Von einer 4,7, glaube ich, kamen wir, sind wir auch herabgefallen auf 1, noch was. Es wurde dann sogar, oder sie haben es dann sogar geschafft, unser Lokal löschen zu lassen bei Google. In der heutigen Zeit natürlich eine schwierige Sache, weil die Menschen googeln, die suchen ein Lokal oder suchen uns auch. Und wenn dann bei Google erscheint, dauerhaft geschlossen, werden sie sich nicht auf den Weg zu uns machen. Ja. Dadurch, dass ich am 20.03. habe ich mein erstes Video veröffentlicht. Ich muss sagen, ich habe immer oder bin immer ein bisschen unterm Radar geflogen, um einfach auch der Bewegung, sowohl meine Ferienwohnung, die wir haben mit 100 Quadratmetern, das heißt, da bekommen wir im Zweifel auch einige Menschen unter, als auch unser Lokal für Strategiebesprechungen und so weiter zur Verfügung zu stellen. Ja.
Strategiebesprechungen. Sie nennen Ihr Lokal ja auch liebevoll eigentlich Begegnungsstätte für die Friedens- und Freiheitsbewegung.
Genau.
Ja.
Also wir haben ein Lokal, in dem wir seit Jahren ausschließlich mit frischen Zutaten arbeiten. Das heißt, wir backen auch jeden Tag 3 Sorten Brot frisch, nur mit der Natur, ohne Zusatzstoffe. So kochen wir auch unsere Soßen, unsere Suppen und so weiter. Das ist natürlich sehr personalintensiv. Deshalb machen wir auch immer wieder Veranstaltungen. Dadurch, dass es sehr personalintensiv ist, ist es natürlich auch eher hochpreisig, unser Lokal. Deshalb versuchen wir auch immer wieder Veranstaltungen zu machen, wo wir sagen, wir laden die Menschen ein, entweder über Spendenkassen das Ganze zu finanzieren, dass wir sagen, es ist niemand gezwungen, Geld dafür zu bezahlen. Wir bewirten ihn trotzdem, wir bauen ein Buffet auf, wir geben den Menschen Getränke. Derjenige, der mehr hat, gibt mehr. Derjenige, der weniger hat, gibt wenig oder gar nichts. Und ich muss sagen, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Wenn wir Veranstaltungen machen, machen wir eben dann auch Speisen, die maximal 15 Euro kosten. Entschuldigung. Wir merken jetzt halt auch den Menschen aus der Bewegung, insbesondere geht mittlerweile das Geld aus, weil einfach die letzten 2 Jahre sehr auch finanziell, monetär sehr kräftezehrend waren. Die Menschen sind auf Demonstrationen gefahren, haben sich ein Hotelzimmer genommen und so weiter. Das Ganze oder die ganze Situation wird sich für alle Menschen in Deutschland im Herbst massiv verschärfen. Wir sehen jetzt schon die Auswirkungen. Ich sehe das selbst bei mir. Ein Energieliefervertrag ist ausgelaufen. Ich zahle jetzt eine Abschlagssumme nicht mehr für 500 Euro Strom im Lokal, sondern für 1500 Euro Strom. Wir haben mittlerweile einen Einkaufspreis von 3,50 Euro pro Liter Fritteusenfett. Das heißt, wir müssen einmal die Woche mindestens unsere Fritteuse neu machen. Das kostet dann im Schnitt 100 Euro pro Woche. Nur, wir bereiten da ausschließlich Pommes in dieser Fritteuse vor. Sonst nicht. Und trotzdem brauchen wir mittlerweile 100 Euro nur ausschließlich für diese Friteuse.
Finanziell hat es ja jetzt doch längere Zeit so auch nicht gut ausgesehen bei Ihnen. Also es war ja doch schon so, dass man sagen kann, es ist Ihre Existenz bedroht gewesen. Ist das so?
Definitiv, das kann man so sagen. Allein aus diesen Berichten in der örtlichen Rheinpfalz gab es eben halt auch viele Menschen, die zu mir gesagt haben, das waren jetzt keine Einzelfälle, sondern tatsächlich viele Menschen, die zu mir gesagt haben, Tobi, es tut mir leid, ich würde dich gerne weiterhin unterstützen, aber wenn mein Chef sieht, dass ich zu dir ins Lokal komme, dann kündigt er mir. Und da sieht man, wie dieses ganze Framing und so weiter funktioniert. Das ist nicht nur im großen Stil. Ich warte bis heute noch. Gastronomen wurden ja großzügig entschädigt in Deutschland. Das muss man tatsächlich sagen. Besonders Nutznießer waren natürlich die Konzerne, wie McDonald's, Burger King und so weiter, weil deren Außerhausverkauf wurde nicht angerechnet. Das heißt, sie haben weiterhin gute Geschäfte gemacht mit ihrem Drive-In, haben aber einen gewissen Betrag, prozentual, ich weiß jetzt den genauen nicht mehr, haben sie von den Verlusten im Innenbereich ausgeglichen bekommen. Menschen wie ich sind natürlich zufällig bei jeder Abschlagszahlung in einer Prüfung drin. Jetzt auch gerade aktuell, ich würde eigentlich nach Steuerberater Angaben noch weit über 10.000 Euro vom deutschen Staat bekommen, bin aber aktuell in einer Prüfung drin. Es ist auch so, wenn der Antrag gestellt wird, steht da klipp und klar drin, es sind nur 650 Millionen stehen zur Verfügung. Und wenn diese 650 Millionen ausgegeben werden oder ausgeschüttet sind, muss man unterschreiben, dass man damit einverstanden ist, dass keine Rechtsmittel dagegen eingelegt werden können. Das heißt, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass sie uns so lange prüfen werden, bis der letzte Euro ausbezahlt wird.
Haben Sie den Eindruck, dass das einfach so ist, dass man sie extra lange warten lässt?
Man könnte es vermuten. Es ist natürlich nur eine Vermutung. Beweisen kann ich es nicht. Ich weiß nur von vielen Kollegen, die überhaupt keine Probleme hatten, die das Geld direkt ausgeschüttet bekommen haben. Und es ist natürlich, also ja, es ist ein Zufall, dass ich halt jedes Mal in einer Prüfung bin. Wir möchten hier ja keine Böswilligkeit unterstellen. Es ist natürlich auch so, dass es eben nicht nur von Staatswegen so ist, sondern es gibt auch Menschen, wir leben in Deutschland mittlerweile in einem Denunziantenstaat. Ich hatte dann auf einmal, ich hatte die unterschiedlichsten Strom- und Gasversorger und da muss es jemand auf dem örtlichen, ja, beim örtlichen Energieversorger gegeben haben, der zufällig bei allen eine falsche Meldung gemacht hat, sodass ich meine Abschlagszahlung bei allen verzehnfacht. Ich denke, es war ein reiner Fehler, dieser Person.
Mhm. Ja. Okay, das ist aber nicht das Einzige. Also es ist ja Ihr PayPal-Konto ist ja auch gekündigt worden, oder?
Bitte nochmal, Entschuldigung.
Ich sagte, das ist ja nicht das Einzige. Also diese Probleme, es ist ja auch Ihr PayPal-Konto gekündigt worden?
Ja, ja. Es ist natürlich so, dass man dann auch recherchiert oder mal anruft, nachfragt und es kommt natürlich immer die gleiche Antwort. Man hat gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Was das genau ist, das kann Ihnen niemand sagen. Ich wollte einfach mal wissen, warum, wieso, weshalb und habe mir da wirklich Zeit genommen, habe da die unterschiedlichsten Stellen abtelefoniert und es kommt halt immer die gleiche Antwort. Ich hätte gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, was auch immer das sein mag.
Also durch diese Verstöße hat man Sie gekündigt? Sind Sie da informiert worden oder sind Sie da per Zufall draufgekommen?
Nein, es war ohne Vorwarnung. Hat mir okay. PayPal eine E-Mail geschrieben, dass das Konto gekündigt wurde. und dass das Geld bis auf Weiteres, das sich noch auf diesem Konto steht, 180 Tage eingefroren wird.
Also da haben Sie auch keinen Zugriff?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Das Witzige daran ist, es kann noch Geld eingehen, aber Zugriff auf dieses Konto habe ich nicht mehr.
Okay.
Und ich bin gespannt, ob ich oder wie dann das Prozedere ist. Bei PayPal ist es natürlich so, dass man auch ein Konto angeben muss, wo dann das Geld ausbezahlt wird. Nach meinen Recherchen passiert das nicht automatisch. Das heißt, nach diesen 180 Tagen, das wird jetzt so in 2 Monaten, glaube ich, sein, muss man sich da wohl dann nochmal drum bemühen, dass man überhaupt das Geld auf sein anderes Konto bezahlt bekommt.
Ja, Herr Fink, da steht noch einiges bevor. Meine Frage, werden Sie trotzdem weiterkämpfen?
Es gibt für mich absolut keine Option. Wir sehen, was unser Heilsbringer, der mit allen seinen Vorhersagen fast immer recht gehabt hat, unser geschätzter Gesundheitsminister Nostradamus Lauterbach, jetzt wieder für den Herbst plant. Wir werden sehen, ob diese Gesetze durch Bundestag und Bundesrat gehen. Dann bleibt es natürlich den Ländern überlassen. Nur so, wie ich die Länder einschätze. Und sie machen es ja nicht, weil sie das einfach nur machen wollen, sondern sie machen es, weil sie wissen, die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter ihnen. Das ist ja das Erschreckende. Nach 2,5 Jahren werden sinnlose Gesetze und Verordnungen erlassen, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen, eine Maskenpflicht auf Demonstrationen und so weiter. Das machen sie nur, weil die Mehrheit der Bevölkerung hinter ihnen steht. Politiker entscheiden immer so, wonach sie auch wiedergewählt werden. Und das ist ja das eigentlich Erschreckende. Nicht, dass die Politiker so handeln, sondern dass die Mehrheit der Bevölkerung nach über 2,5 Jahren immer noch an diese sinnlosen, evidenzlosen Maßnahmen glauben. Sie glauben daran, dass eine Staubmaske vor einem Virus schützt. Aber es ist für mich, ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich nicht das Land verlasse. Ich könnte doch mit dem, was ich tue, was ich mache, mit dem, was ich beruflich mache, überall auf der Welt einfacher mein Geld verdienen. Dazu kann ich nur sagen, ich bin in diesem Land geboren. Ich hatte eine wunderbare Kindheit in diesem Land. Ich glaube, das deutsche Grundgesetz hat uns bis 2019 von viel Übel bewahrt. Und ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Bin ich nicht.
Sie haben ja nicht nur in Ihrem Restaurant viel Engagement gezeigt, Sie haben ja auch, Sie sind ja Mitbegründer der Demokratischen Freikirche.
Genau.
Das können Sie uns kurz sagen, weil Sie eben sagen, Sie sind nicht bereit, das einfach so aufzugeben in Deutschland. Das bezeichnet ja eigentlich auch diese Mitbegründung. Beschreiben Sie uns kurz, für was sich Sie einsetzen.
Ja, also die Demokratische Freikirche ist entstanden, weil ich gesehen habe, dass die großen Glaubensgemeinschaften, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, auch die Moslems, das vergessen viele Menschen, nach Mekka, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ohne Impfzertifikat konnte kein Moslem mehr an die heiligsten Städte in Mekka reisen. War nicht möglich. In den katholischen und evangelischen Kirchen wurden Kinder geimpft. Es wurden Menschen ausgeschlossen, ausgegrenzt. Menschen, deren kompletter Lebensinhalt innerhalb der Gemeinde stattgefunden hat. Die haben zum Teil montags haben sie im Chor geprobt, mittwochs haben sie die Gottesdienste vorbereitet, dann haben sie Gemeindeveranstaltungen gemacht, dann haben sie alles Mögliche innerhalb der Gemeinde gemacht. Und diese Menschen wurden jetzt auf einmal ausgeschlossen. Sie durften nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein, weil sie nicht bereit waren, an diesem medizinischen Experiment teilzunehmen. Und es ist für mich mehr als unchristlich, auch die Aussage des Papstes, allein so eine Aussage zu tätigen: Wer nicht geimpft ist, für den bleibt die Himmelspforte verschlossen. Wir haben alte und kranke Menschen, die jetzt 80, 90 Jahre alt sind. Die sind heute nicht mehr zu vergleichen mit Menschen mit 20, 30. Aber diese Menschen sind in der Regel hochgläubige Menschen. Für die ist das heilige Sakrament der letzten Salbung unglaublich wichtig, um friedlich selbst Abschied nehmen zu können, selbst versterben zu können. Was haben die Priester gemacht? Was haben die Pfarrer gemacht? Sie sind nicht mehr in die Altersheime. Was haben die Pfarrer und die Priester gemacht? Sie haben bei Beerdigungen das Trauergespräch per Zoom gemacht. Menschen, die trauern, brauchen jemanden, der sie in den Arm nimmt. Menschen, die trauern, brauchen direkten Kontakt. Das alles wurde ihnen sowohl von den großen Glaubensgemeinschaften, aber eben auch von den vielen, vielen Freikirchen genommen. Das heißt, auch die Freikirchen waren oft im voreilenden Gehorsam noch strenger als die Glaubensgemeinschaften. Und das ist für mich einfach ein Grund gewesen, zu sagen, auch noch dem geschuldet, dass damals in der Politik es immer heißt, die Ungeimpften sind jetzt raus, wir müssen ihnen zeigen, dass sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Okay, sie möchten uns nicht mehr in der Gesellschaft haben, dann bauen wir uns eine eigene und bessere Gesellschaft. Und da ist es mir ganz wichtig, sowohl bei uns in der demokratischen Freikirche als auch bei uns im Lokal. Wir sind weder eine Glaubensgemeinschaft noch ein Lokal für ungeimpfte Menschen. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft für alle Menschen und wir sind ein Lokal für alle Menschen. Wir stehen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Wir freuen uns umso mehr um Menschen, die nach der zweiten, dritten oder von mir aus vierten, fünften Impfung merken, da ist was schiefgelaufen und sich unserer Gemeinschaft anschließen. Und es ist wirklich so, wir haben jetzt schon einige Gemeinschaften gegründet, einige Gemeinden gegründet. Wir haben in Annweiler ein ganz, ganz tolles Netzwerk geschaffen. Wir haben einen ganz, ganz tollen freien Prediger, unseren Julius. Wer sich gerne mal die Gottesdienste angucken möchte, kann entweder vorbeikommen oder auch auf 2024 sich das mal anschauen. Es ist wirklich schön und auch ergreifend zu sehen, wie sich Menschen hier vernetzen und auch füreinander einstehen.
Weil Sie sagen, für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Sie engagieren sich ja jetzt seit mehr als 2 Jahren, muss man so sagen. Wie sieht es jetzt aus? Wie groß ist die Gemeinschaft, die Sie jetzt da bei Ihnen in Annweiler haben, die da immer zusammenkommen?
Zum Gottesdienst sind im Schnitt immer 50 Personen da. Ja? Das heißt, wir haben immer eine Stunde Gottesdienst, das ist zum Beispiel sonntags, mittags immer. Und hinterher bauen wir eben ein Buffet auf Spendenbasis, genauso mit den Getränken. Und das machen wir jeden Sonntag, weil es mir einfach auch wichtig war, dass die alleinerziehende Mutter die Möglichkeit hat, auch mal rauszukommen, ohne dass sie einen finanziellen Druck verspürt. Und in der heutigen Zeit ist es ja wirklich so, dass die Menschen sich genau überlegen müssen, gehe ich was essen oder zahle ich meine Strom- und Gasrechnung? Und dafür möchten wir einfach einen Anlaufpunkt bieten und hoffen auf ganz viele Nachahmer.
Es wird ja den Menschen auch viel Kraft geben, wenn sie so zusammenkommen können.
Genau. Das ist wirklich immer schön zu sehen. Es kommen auch immer wieder neue Menschen dazu. Es ist natürlich so, dass wir ein recht großes Einzugsgebiet haben. Es ist so, dass Menschen jetzt, wir sind in einer 6.000 Einwohnerstadt, die nächste Stadt hat 40.000 Einwohner. Ich würde mal behaupten, 90% unserer Gäste und auch unserer Mitglieder kommen aus einer Entfernung von mindestens 50 Kilometer. Es ist für mich auch ergreifend, wir haben Familien dabei, die sind im Schnitt jede zweite Woche da und kommen 350, 400 Kilometer aus Bayern gefahren. Das ist schön, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man, wie weit die Menschen fahren müssen, um, ich würde es mal sagen, unter Gleichgesinnten, andere würden sagen, unter angstfreien, normalen Menschen zusammen zu sein. Dass bei ihnen in der Region niemand ist, der sich auch engagiert und der sagt, okay, ich als Gastronom, ich als Pfarrer oder wie auch immer, öffne meine Gemeinde, öffne mein Lokal für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Ich lade jeden ein. Ich nehme auch jeden in den Arm. Das ist einfach erschreckend und schade.
Abschließend möchte ich noch kurz einmal auf Ihr Restaurant zu sprechen kommen. Das Reiberle. Wie kann man Sie am besten unterstützen, nachdem Sie ja doch vielen Schikanen ausgesetzt sind? Wenn Menschen sagen, sie möchten Ihnen Gutes tun?
Also es ist grundsätzlich so, dass wir eben von diesem Betrieb leben in der Summe 5 Familien. Es ist so, dass wir von unserer Hände Arbeit leben möchten. Am besten unterstützt man uns. Wir haben eine Ferienwohnung mit 100 Quadratmetern. Da ist Platz für Familien mit Kindern, mit Hund. Wir haben unser Restaurant. Am besten unterstützt ihr uns natürlich, wenn ihr uns besuchen kommt, wenn ihr zum Essen kommt, wenn ihr vielleicht mal bei uns Urlaub macht. Das ist für uns die schönste Unterstützung. Wer ansonsten uns unterstützen möchte, kann das gerne tun und findet Informationen auf meinem Telegram-Kanal Tobi informiert, Tobi mit Y.
Es kann ja sein, wenn man bei Ihnen auftaucht, dass man bekannte Gesichter findet oder eben auch an einem Vortragabend teilnehmen kann.
Also es ist natürlich so, dass wir die Vorträge immer bekannt machen. Es ist aber halt auch so, dass viele Menschen auch gelegentlich mal so zu uns zum Essen kommen oder auch zu mir zu Besuch kommen, die dann bei uns im Lokal sind, egal ob es jetzt ein Friedemann Mack, der sich jetzt aktuell wieder in Spanien befindet, oder ein Ralf Ludwig oder Dirk Sattelmeier, Wolfgang Greulich freue ich mich immer, wenn er zu mir kommt. Auch ein sehr, sehr toller Mensch und ein sehr, sehr wichtiger Ratgeber auch für mich. Ist ja auch ein Unternehmer. Wir haben letztens mal überlegt gemeinsam, wie viele Unternehmer wir kennen, der Wolfgang Greulich und ich, die tatsächlich in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das sind erschreckend wenige. Das muss ich wirklich so sagen. Es ist eine bunte Mischung, die bei uns ist. Es ist, wie gesagt, einmal ein schöner Ort für die Friedens- und Freiheitsbewegung, aber ich möchte betonen, wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet.
Herr Fink, ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank.